Guten Morgen allerseits. Ich möchte euch bitten, nach Möglichkeit aufzustehen, wenn ich uns den heutigen Predigttext lese. Aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 13 bis 17. 1. Johannes 5, 13 bis 17. Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Wir haben ihm gegenüber die Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, dann wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Wer sieht, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll für ihn bitten. Und Gott wird ihm Leben geben, allen, deren Sünde nicht zum Tod führt. Denn es gibt Sünde, die zum Tod führt. Von ihr spreche ich nicht, wenn ich sage, dass er bitten soll. Jedes Unrecht ist Sünde, aber es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns diese Worte erklärst. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst. Amen. Ein ungewöhnlicher Predigttext. Ich sehe hier Bruder Buskis. Haben Sie schon mal über den Text gepredigt?
Teilweise ja, denke ich.
Ich vermute stark über Vers 13.
Ja,
das schreibe ich euch.
Bis 18 oder so.
Es wäre, glaube ich, nicht der Text gewesen, den ich mir selbst ausgesucht hätte. Und als ich den Text gelesen habe, bin ich mal wieder erschrocken vor diesem Text. Eine Sünde, die zum Tode führt, eine Sünde, wo ich noch nicht mal bitten soll für einen anderen, der diese Sünde begeht, wo Gott noch nicht mal möchte, dass man den Tod abwendet. Ein harter Text, der viele, viele Fragen aufwirft. Führt nicht alle Sünde letztendlich zum Tod in irgendeiner Form? Kann es überhaupt eine Sünde geben, die nicht vergeben wird? Gottes Opfer, als er seinen Sohn am Kreuz opfert, ist doch so groß und umfassend und doch eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Wie erkenne ich denn, dass jemand eine solche Sünde zum Tod begeht? Denn ich soll ja nicht für ihn bitten. Also muss ich sie auch irgendwie erkennen, diese Sünde. Und so begann bei mir, und das nicht zum ersten Mal, dieser Text beschäftigt mich schon sehr lange, ein Ringen um Verstehen. Und ich muss euch vorher bekennen, ich verstehe hier längst nicht alles. Und ich weiß nicht, ob ich den Text überhaupt erfasst habe. Entsprechend habe ich hier das Thema dieser Predigt einmal ganz anders formuliert, als ich sonst tue. Das Thema ist, wie kann ich von einem Text profitieren, auch wenn ich ihn nicht verstehe? Wie kann ich geistlich von einem Bibeltext profitieren, auch wenn ich ihn nicht oder nicht ganz verstehe? Wer sieht, Vers 16, wer sieht, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll für ihn bitten. Und Gott wird ihm Leben geben, allen, deren Sünde nicht zum Tod führt. Denn es gibt Sünde, die zum Tod führt, von ihr spreche ich nicht, wenn ich sage, dass er bitten soll. Ich habe gedacht, wenn ich den Text schon nicht verstehe, es gibt ja aber sehr begnadete Bibelausleger, vielleicht haben Sie ihn verstanden. Ich könnte euch jetzt bestimmt rund 10 Auslegungen zu diesem Text sagen. Ich will mich auf 5 beschränken. Auf 5. Und jeder hat etwas für sich und aus jeder können wir etwas lernen. Eine erste Auslegung, hier sei gemeint, Sünde im Alten Testament, ein Verbrechen im Alten Testament, auf dem die Todesstrafe stand. Das ist eine ganze Liste von Sünden. Und im Alten Testament steht, dass bei Mord die Todesstrafe tatsächlich ausgeführt werden muss. Bei anderen Vergehen kannst du es auslösen, bei Mord nicht. Das ergebe hier durchaus Sinn. So heißt es auch in Sprüche 28, Vers 17, ein Mensch belastet mit dem Blut einer Seele, also einer, der einen Mord begangen hat, ein Mensch belastet mit dem Blut einer Seele, ist flüchtig bis zum Grab, man unterstütze ihn nicht. Würde sehr gut hier passen, oder? Da hat jemand einen Mord begangen, der wird zum Tod führen, nämlich zur Todesstrafe, und da soll ich nicht mehr bitten. Hätten wir den Text gelöst, nur passt mir das überhaupt nicht in den ersten Johannesbrief. Von dem, was wir bisher hörten, wir sind ja am Ende des Briefes langsam angelangt, das wäre völlig ohne Zusammenhang zu dem, was wir bisher gehört haben. Deshalb glaube ich, dass hier zwar etwas Wichtiges gesagt wird, mit Blut vergießen, Menschenblut vergießen, aber dass das vielleicht nicht hier gemeint ist. Zweite Möglichkeit. Eine Sünde, die zum leiblichen Tod führt. Da begeht man eine Sünde und fällt tot um. Erstmal ein sehr, sehr erschreckender Gedanke. Wie habt ihr denn vorhin die Textlesung empfunden? Hart. Das ist einer, ja, ich sag's mal so, einer der brutalsten Texte in der Bibel, die ich kenne. Und am liebsten würde ich jetzt sagen, okay, flüchten wir uns doch ins Alte Testament mit so einem Text. Nur, ich habe ganz bewusst den aus dem Neuen genommen. Neues Testament. Wir werden ja auch hier im Gottesdienst zukünftig Apostelgeschichte miteinander in der Predigt behandeln. Da ist ein Ehepaar, Ananias und Sapphira, und die verkaufen einen Acker, tun so, als würden sie das ganze Geld, den ganzen Erlös spenden, behalten aber etwas davon für sich, und Gott straft sie, dass sie sofort tot umfallen. Wir haben etwas Sprichwörtliches, das heißt, kleine Sünden straft der Herr sofort. Kennt ihr wahrscheinlich. Nur da ist was völlig anderes gemeint, oder? Da ist nicht tot umfallen gemeint, sondern dass man sich irgendwie anstößt oder sonst irgendeine kleine Widerwärtigkeit geschieht. Und ob der Satz so sinnvoll ist, habe ich mich in der Vorbereitung auch gefragt. Kleine Sünden straft Gott sofort. Hier straft Gott sofort. Aber es ist für ihn offenbar keine kleine Sünde, diese fromme Heuchelei, dieses geistlicher wirken wollen, als man ist. Menschlich hätte ich gesagt, aber das, Herr, das ist doch gar nicht ganz so schlimm, oder? Und Gott zeigt, was Sünde für ihn darstellt, wo wir solche oft sehr lax, selbst mit dem Begriff Sünde umgehen, ist das für Gott völlig anders. So sehr ist Gott Sünde zuwider. So sehr ist Gott Sünde zuwider. Frage, könnten wir uns eigentlich beschweren, wenn Gott das jetzt, hier und heute öfter machen würde? Wenn er wirklich Gott ist, dann hat er das Recht, Sünde sofort zu strafen. Da ist mir ganz neu groß geworden, wie wunderbar das ist, dass wir in der Zeit der Gnade leben. Das gehört auch dazu, dass Gott nicht uns für Sünde, obwohl er das Recht hätte, sofort mit dem Tod bestraft. Das ist Zeit der Gnade. Wir hätten keine Chance, keiner von uns würde ein auch nur einigermaßen höheres Alter erreichen, wenn Gott das zu seinem ständigen Programm machen würde. Zeit der Gnade. Ich habe aber auch ein wenig noch über diese Stelle hier in Apostelgeschichte 5 nachgedacht. Wie sehr muss Gott Heuchelei zuwider sein? Hier heißt es, ihr habt nicht Menschen belogen, ihr habt nicht Menschen etwas vorgetäuscht, sondern Gott. Wisst ihr, welches der Ausdruck ist, den Jesus gerade auch im Matthäusevangelium am häufigsten für die Frommen gebraucht, für die Pharisäer, die es ganz ernst gemeint haben? Heuchler, Heuchler. Gibt da mehrere Stellen. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus 6, wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben. Man kann sich ja so großzügig geben in seinem Spenden, sodass es die Menschen sehen. Heuchelei. Oder, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Menschen gesehen werden. Die Menschen sollen doch sehen, was für eine enge Beziehung ich zu Gott habe, wie fromm ich bin. Bis hin, dass ja einmal ein Pharisäer sagt, danke Herr, dass ich nicht bin wie dieser Sünder, Zöllner. Fromme Heuchelei. Eine dritte Auslegung. Sünde zum ewigen Tod. Eine Sünde, die zum ewigen Verlorensein führt. Eine Sünde, die gar nicht mehr vergeben werden kann. Auch das gibt es, und zwar jetzt in Matthäus Kapitel 12. Da heißt es, Jesus spricht, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Auch dem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen. Eine nicht vergebbare Sünde. Was haben denn hier, es sind wieder vor allem Pharisäer beteiligt, was haben sie denn gemacht? Schauen wir etwas vorher in den Text, in Matthäus 12 lesen wir, dass man einen Besessenen, der blind und stumm war, zu Jesus bringt und Jesus heilt ihn, sodass er wieder reden und sehen kann. Da gerieten alle Leute außer sich und sagten, ist er etwa der Sohn Davids? Das wäre die angemessene Reaktion. Da tut Jesus ein Wunder und man fragt sich, ja, wer ist denn dieser Jesus? Sohn Davids? Ist das der Messias? Kommt der von Gott? Und die Reaktion aber der Pharisäer ist ganz anders. Sie sagen, nur mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, kann er die Dämonen austreiben. Stellt euch die Situation vor. Da ist der Messias da, Jesus Christus, und tut ein Wunder. Und sie sagen, nein, das kommt nicht von Gott, sondern das hat der Teufel getan. Du benutzt den Obersten der Dämonen und der gibt dir die Kraft, dass du, Jesus, dieses Wunder tun konntest, heilen und Dämonen austreiben. Da war, und ich glaube, das ist hier der Schlüssel, für diesen auch nicht ganz leichten Text. Hier war ganz klar ersichtlich, das tut Gott. Das kann nicht von unten kommen. Das tut Gott. Und dann gehen sie hin und sagen, nein, das tut der Satan. Du bist in der Macht des Satans. Was für eine Frechheit. Da kommt Gott selber auf die Erde und wirkt. Und man schreibt es dem Teufel zu. Ich glaube, dass das Ganze sehr eng mit der nächsten Auslegung zusammenhängt. Nämlich, da ist so eine tiefe Verstocktheit da bei diesen Pharisäern. Eine tiefe Verstocktheit, ich bin kein Sünder oder ich bin kein Sünder so wie andere und ich brauche Jesus nicht. Ich brauche Jesus nicht. Vielleicht ist das die Sünde zum Tode. Ich brauche Jesus nicht. Ich verweigere mich dieser Botschaft, die gilt nicht mir. Das brauchen vielleicht andere, aber ich nicht. Ich brauche es nicht, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Das gibt es in der unterschiedlichsten Art und Weise, dass Menschen so auf das Evangelium reagieren. Aber das gibt es immer wieder. Der eine möchte seine Sünde nicht einsehen. Der Nächste möchte nicht hilfsbedürftig sein Gott gegenüber. Der Nächste sagt, die Botschaft ist Unsinn und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es hier nicht um eine einmalige Sache geht. Auch das ist mir wieder ganz neu groß geworden. Unser Gott ist kein Gott, der dir einmal kurz begegnet. Und wenn du dann etwas falsch machst und das ablehnst, dann ist Schluss. Mit welcher Liebe geht Gott Menschen nach? Mit welcher Liebe? Wie oft hört man die Botschaft? Wie oft schickt Gott quasi Engel vorbei? Häufig in Menschengestalt, die einem auf Jesus wieder hinweisen. Wie viel Geduld hat Jesus mit jedem von uns? Wie lange erträgt er immer wieder Ablehnung ihm gegenüber? Und Gott wirbt um Menschen und Menschen sagen über Jahre und Jahrzehnte nein. Ich glaube, dass das diese Verstockung ist. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Auch eine Stelle, über die man eigentlich erschrecken müsste. Wir Menschen, die wir in Lüge verstrickt sind, erklären letztendlich Gott zum Lügner. Gott, wenn er uns deutlich vor Augen führt, du bist ein Sünder und du brauchst Jesus, und Jesus ist für deine Sünde gestorben, sagen, nein, das stimmt nicht. Du hast nicht recht. Das meint hier Gott zum Lügner machen. Ich glaube, das geschieht weniger mit Worten, sondern das ist eine Lebenshaltung, um die es hier geht. Ablehnen der Gnade Gottes. Und das immer wieder. Ich glaube nicht, dass man das beschränken kann darauf, dass man Vergebung ablehnt. Ich glaube, das geht weiter. Das ist auch, dass man Veränderung und Heiligung ablehnt. Mir sind auch schon Christen begegnet, die sagen, sie wollen sich gar nicht ändern. Sie sind von Gott angenommen. Sie haben Vergebung, ist doch gut, das reicht doch, oder? Das ist nicht das, wofür Jesus Christus gestorben ist. Das ist nicht das, wofür Jesus Christus Mensch geworden ist. Das Angebot Gottes ist so viel größer, Das Angebot Gottes heißt ewiges Leben. Und das fängt jetzt und hier und heute an. Auch das bedeutet es, wenn hier in 1. Johannes 1, Vers 10 steht, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt. Man tut so, als sei das gar nicht so schlimm, wenn ich weiter in der Sünde lebe. Da merke ich auch ein Stück weit Unterschied zwischen mir, Mensch, und Gott. Für Gott ist das sehr schlimm. Das ist nicht nur eine Enttäuschung, sondern ein untragbarer Zustand, wenn eines seiner Kinder einfach weiter in der Sünde verharrt, statt sich von ihm heiligen zu lassen. Er ist deshalb Mensch geworden, um uns zu neuen Menschen zu machen. Er ist deshalb ans Kreuz gegangen, damit wir von der Macht der Sünde und des Todes erlöst werden. Er hat es sich alles kosten lassen und jetzt geht jemand her und sagt, ich will das nicht. Eigentlich geht das nicht, oder, dass man das sagt. Und doch, fürchte ich, kennt das jeder von uns, auch im Kleinen, dass man ein Stück Gnade immer wieder zurückweist. Ein Kommentator hat es so zusammengefasst, diese Verstocktheit. Eine resolute Zurückweisung der Lehre über Christus. Immer wieder das, was über Jesus gelehrt ist, zurückweisen. Ein ständiger Ungehorsam gegenüber Gottes Gebote. Das haben wir in diesem Brief schon mehrfach gehört. Ein ständiger Mangel an Liebe gegenüber den Mitchristen. Das war großes Thema des ersten Johannesbriefes. Und hier ist ein ganz wichtiges Stichwort, ständig. Ständig. Ich rede nicht davon, wenn du einmal an irgendeinem dieser Punkte in Sünde fällst, sondern ich rede von ständig. Darin verharren, sein Leben genau gegenteilig führen, als das, was uns dieser wunderbare erste Johannesbrief immer wieder nahegelegt hat. Ich mache noch eine fünfte Auslegung. Sünde zum geistlichen Tod heute. Sünde zum geistlichen Tod heute. Was ist eigentlich Christsein? Paulus spricht in Epheser 2 von einem Früher und einem Jetzt. Früher, Epheser 2, Vers 1, wart ihr tot wegen eurer Verfehlungen und Sünden. Tot. Ihr wart darin gefangen. Ihr wart darin verstrickt. Man kann sich das vorstellen wie so ein Dickicht, wo du nicht mehr rauskommst und wo es einfach nur noch dunkel ist. Und du kannst gar nichts anderes tun als sündigen. Früher. Und dann geht es hier weiter. Jetzt aber hat Gott, der voll Erbarmen ist, uns, die wir infolge unserer Sünde früher tot waren, in seiner großen Liebe zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das ist der Unterschied. Tot, lebendig. Ich glaube, dass das hier auch drin steckt, Sünde zum Tode. Wenn ich mich wieder in diese Sünde verstricke und verstricken lasse, dann werde ich kein ewiges Leben hier ausleben können. Dann werde ich wieder ein Stück tot sein. Tod ist so drastisch. Es scheint eher wie krank zu sein. Aber das ist auch Sünde zum Tode, denn wenn ich da drin bleibe, bleiben wir in diesem Bild mit dem Gestrüpp, mit dem Dornengestrüpp, dann wird mich das ersticken. Dann werde ich nicht nur ein bisschen zurückgehalten, sondern es wird immer weniger geistliches Leben. Ich wünsche euch allen, dass ihr das nie erleben müsst, dass ihr eine Sünde immer mit euch rumschleppt und ihr werdet sie einfach nicht los. Und auf Dauer erstickt diese eine Sünde immer mehr an geistlichem Leben. Das hindert. Aber Jesus ist doch dafür gestorben und auferstanden, dass wir Sünde loswerden. Wir müssen Sünde nicht mehr dulden in unserem Leben. Ich komme noch zu einem anderen Punkt. Hier geht es darum, dass wir ja, wenn es Sünde ist, die nicht zum Tode führt, für den anderen bitten sollen, können. Mit was für einer Verheißung? Mit der Verheißung, dass wir erhört werden, weil das ist eine Bitte nach seinem Willen. Ähnlich heißt es in Galater 6, Vers 1 und 2, wenn einer sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, meine Brüder, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist der Sanftmut wieder auf den rechten Weg bringen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Hier ist, glaube ich, gemeint, dass man einem anderen hilft, dass er mit dieser Sündenlast zum richtigen Platz kommt, nämlich zum Kreuz. Das geschieht einmal, indem ich ihn wieder zu Jesus bringe. Aber hier in unserem Text, 1. Johannes 5, ist eine große, große Kraft auf dem Gebet. Da siehst du einen Bruder, eine Schwester sündigen. Was machst du? Du sollst sie erstmal auch vor Gott bringen und sagen, Herr, segne sie. Schau, dass sie diese Sünde erkennt, wenn sie es noch nicht getan hat. Und dass sie zu dir geht. Herr, und du kannst ihr vergeben. Das ist ein Punkt, Sündenlast miteinander zu teilen und zu tragen. Und vor allem zu dem zu bringen, der diese Last tragen kann. Was für eine Verheißung. Wenn du für einen anderen bittest, der sündigt, der diese Sündenlast zu tragen hast, Gott wird eingreifen. Das sollten wir viel, viel mehr füreinander tun. Viel, viel mehr füreinander tun. Was für eine Verheißung. Gott wird hier handeln. Kommen wir zum Schluss. Dies schreibe ich euch, Vers 13, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ich glaube, dass das die Überschrift über diesen ganzen Text ist. Die Überschrift. Er möchte nicht, der Johannes, der das schreibt, er möchte nicht, dass sich diejenigen Sorgen machen, die hiervon gar nicht betroffen sind. Er hat mehrfach aufgeführt, wie ein Kind Gottes lebt. Er hat von Liebe geschrieben. Er hat davon geschrieben, dass ein Kind Gottes nicht ständig in der Sünde verharrt und so weiter und so fort. Das ist Thema unseres Briefes. Er hat sie gestärkt. Und jetzt kommt am Schluss eine Mahnung. Wenn ihr diesen Brief einfach an euch habt vorüberziehen lassen, wenn ihr euch nicht an diesem Brief wirklich habt auferbauen können, dann ist irgendetwas falsch gelaufen. Ihr, die ihr diesen Brief verstanden habt, von wegen Geschwisterliebe, von wegen Heilsgewissheit und was alles für wunderbare Themen in diesem Brief waren, ihr müsst euch nicht sorgen. Ihr seid auf dem richtigen Weg und da gehen wir weiter voran. Aber offenbar gibt es dort in der Gemeinde auch welche, um die man sich sorgen muss und die sehr, sehr resistent sind gegen alles, was in diesem Brief und gegen alles, was von Jesus gesagt ist. Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich bin sehr froh, dass unser Gott uns eine Sicherheit gibt. Eine Sicherheit. Und zwar eine wirkliche Sicherheit. Es handelt sich nicht um Worte, sondern es handelt sich um Glauben an den Sohn Gottes wo Gott selbst gehandelt hat. Das wünsche ich uns allen, dass wir mehr und mehr, wir sind jetzt ja am Schluss dieses Briefes angelangt, das umsetzen können, was hier im Brief immer wieder aufgezeigt wurde, und dass wir genau diese Sicherheit bekommen. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Amen. Ich möchte sehr gern mit euch Gebetsgemeinschaft haben, bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen.